Ja, ihr Lieben, auch unser Predigttext reiht sich so ein bisschen ein in das, was ich am Anfang angekündigt habe, in das Novemberwetter, und steht im Buch des Hiob, im 14. Kapitel. Wir hören die Verse 1 bis 6 und 13 bis 17 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Da schreibt Hiob: Wie vergänglich ist der Mensch, wie kurz sind seine Jahre, wie mühsam ist sein Leben, er blüht auf wie eine Blume und verwelkt, er verschwindet wie ein Schatten und fort ist er. Und doch verlierst du ihn nicht aus den Augen und stellst ihn vor dein Gericht. Du musst doch wissen, dass aus Unreinheit nichts Reines entsteht. Wie sollte da ein Mensch vollkommen sein? Alle sind mit Schuld beladen. Die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt. Die Dauer seines Lebens hast du festgelegt. Du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. So schau jetzt weg von ihm, damit er Ruhe hat und sein Leben noch froh wird, wie ein Arbeiter am Feierabend. O Gott, versteck mich doch bei den Toten. Schließ mich für eine Weile dort ein, bis dein Zorn verflogen ist. Aber setz dir eine Frist und denk dann wieder an mich. Meinst du, ein Mensch wird wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Dann könnte ich trotz meiner Qualen auf bessere Zeiten hoffen, wie ein Zwangsarbeiter, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Denn dann wirst du mich rufen und ich werde dir antworten. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Meine Wege siehst du auch dann noch, aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, verschließt du wie in einem Beutel. Meine Schuld löschst du für immer aus. Ich bete. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen können, dass wir dir darin begegnen können und du uns begegnen möchtest. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort so zu verstehen, dass es uns an diesem Sonntag und in der Zukunft dient und wir daraus lernen. Berühre unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und gute Frucht bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, Hannes ist 36 Jahre alt. Und in diesem Jahr ist er derjenige, der dafür verantwortlich ist, für die traditionelle gemeinsame Fahrradtour, die diesen Sommer wieder stattfindet, die Route und das Ziel herauszusuchen. Und da macht er sich Gedanken und offenbart es dann seinen Reisebegleitern. Dieses Jahr geht's nach Belgien. 14 Tage gemeinsam unterwegs, zusammen mit seiner Frau, mit seinem Bruder und einigen verrückten, aber sehr guten Freunden begibt sich Hannes scheinbar unbeschwert auf diese Reise. Das Ganze ist zu sehen in dem deutschen Film Hin und Weg, den ich vor kurzem mit meiner Frau anschauen wollte. Der Film versprach nach den ersten vielversprechenden Gags ganz lustig zu werden. Genau das Richtige für uns zur abendlichen Entspannung. Weder in der Filmbeschreibung noch in den ersten 15 Minuten des Filmes war zu erkennen, dass Hannes nicht zufällig Belgien als Reiseziel gewählt hat. Genauso wie die Freunde von Hannes erfuhren wir als Zuschauer erst durch eine unbedachte Äußerung davon, dass Hannes schwer krank ist. Die Diagnose? ALS. Eine unheilbare Nervenkrankheit, die schon seinen Vater qualvoll zugrunde gehen lassen hat. Das hat das Leben von Hannes völlig auf den Kopf gestellt. Keine Chance auf Heilung. Lebenserwartung maximal noch 5 Jahre und die Aussicht, innerhalb dieser Zeit genauso zu leiden, wie er es bei seinem Vater gesehen hat. Und Hannes hat entschieden, dass er dies seiner Frau, seiner Mutter und sich selbst nicht zumuten will. Und deshalb ist sein Plan, dass diese Reise mit seinen Freunden nach Belgien seine letzte sein wird. Der Termin mit dem Arzt, der ihm am Ende der 14 Tage aktiv beim schnelleren Sterben helfen soll, ist schon gemacht. Keine Aussicht auf Heilung. Durch das Schicksal alles verloren, was an Zukunft gerade noch so glänzend vor ihm lag. Alles ist so aussichtslos, dass nur noch der Tod die Lösung zu sein scheint. Und so läuft dieser Film weiter, ohne plötzliche positive Wendung. Und meine Frau neben mir, die weint ganz ungehemmt. Und ich versuche mich so durch doofe Witze und Handy abzulenken, um einfach meine Position als starker Ehemann und abgeklärter Filmzuschauer nicht zu gefährden. Weil eigentlich meiden wir solche Filme, weil man da so ohnmächtig zuschauen muss, wie das Leid die Akteure belastet und am Ende die Stimmung im Keller ist. Weil eben die Geschichte so tragisch verläuft. Am liebsten hätten wir doch, dass alles glatt läuft, auch in unserem Leben. Wir wollen doch nur glücklich sein. Ist denn das zu viel verlangt? Wie in einem schönen Film, wo sich alle lieb haben, wo die Zerstrittenen sich wieder vertragen, wo die Bösen einsichtig sind und am Schluss mit Kuss und Happy End. Und vielleicht bist du jetzt besonders cool und sagst, nee, das ist doch langweilig. Ich bin der Meinung, tief im Innern wollen auch genau die Coolsten genau das. Und dass wir uns heute an diesem Sonntag mit Hiob auseinandersetzen, das ist ja auch schon so eine Herausforderung für uns. Das ist eher unüblich in christlichen Kreisen, dass man das Buch Hiob als Zeitvertreib liest, um sich mal ein bisschen abzulenken, geistlich aufzubauen. Wenn es darum geht, einen Taufvers rauszusuchen, ist kaum jemand, der zuerst zum Buch Hiob greift. Weil man einfach weiß, dass es da um sehr viel Leid geht. Die Texte wühlen uns auf, sie fordern uns heraus und es ist nicht so einfach, der ganzen Geschichte das Positive abzugewinnen. Weil Hiob hat ja auf ganz schlimme Weise erfahren, dass eben der Film des Lebens sehr schnell eine extrem dramatische Wendung nehmen kann. Hiob steht vor der Zerreißprobe seines Lebens. Er, der alles hatte, hat alles verloren. Seine Kinder, seinen Wohlstand und als Gipfel jeglicher Zumutung seine Gesundheit ohne Chance auf Heilung. Vom Gewinner zum absoluten Verlierer, quasi über Nacht. Ohne, dass er selbst was dafür kann und ohne die Aussicht, jemals wieder zu alter Stärke zurückzukommen. Nur drei Freunde sind ihm noch geblieben, die haben sich extra aufgemacht, um ihm zur Seite zu stehen. Sie stehen ihm bei in seiner Not. Aus Verpflichtung, aus Nächstenliebe oder was auch immer, wir wissen es nicht genau. Aber es stellt sich heraus, dass auch sie nicht wirklich eine große Hilfe sind. Sie versuchen in langen Reden Hiobs Lage zu analysieren und jeder von ihnen predigt auf seine Weise die Geschichte von der ausgleichenden Gerechtigkeit. Sowas kommt von sowas. Das ist ihre Lösung. Lebst du gottgefällig, dann hast du Glück und Erfolg dein ganzes Leben lang. Lebst du böse und sündhaft? Ja. Dann wirst du bestraft und erlebst Unglück. Das ist ihre Vorstellung, weil sie überzeugt sind, dass genau dafür Gott sorgt mit seiner Gerechtigkeit. Also Hiob, irgendwas muss ja gewesen sein in deinem Leben. Du bist selbst schuld an deiner Misere. Das ist ihr Schema. Und das ist bis heute weit verbreitet. Auch wir sind schnell dabei in Situationen, in denen wir selbst mit Leid oder auch schon mit einfachen, unglücklichen Umständen konfrontiert werden, sind wir dabei, genau diese Gleichung aufzumachen. Oft geben wir da den Freunden von Hiob recht, weil ihre Überzeugung auch unserem Gottesbild gleicht. Was habe ich da bloß falsch gemacht? Womit habe ich das verdient? Und auch Hiob ist eigentlich davon geprägt, von diesem Bild. Und er denkt in einem ähnlichen Muster. Und er denkt nach, aber so sehr er das tut, er ist sich keiner Schuld bewusst. Er hat sich geprüft und er ist absolut überzeugt von seiner Unschuld. So sehr, dass er es sogar darauf anlegt, mit Gott darüber vor Gericht zu streiten. Im Kapitel vor unserem Text kann man das lesen, Kapitel 13, sagt Hiob: Doch zum Allmächtigen will ich reden. Mit Gott zu streiten ist mein Wunsch. Seht, ich bin für den Rechtsstreit gerüstet und ich weiß, ich bekomme Recht. Wer könnte den Prozess gewinnen gegen mich? Aber es gibt keinen Prozess. Diese Überzeugung, selbst schuldlos zu sein und keine Antwort zu bekommen auf diese Frage, warum all das Leid, die führt bei Hiob zu einer tiefen Depression, die ihren Höhepunkt in unserem Text findet. Er wünscht sich den Tod, weil er nicht mehr weiter weiß und weil er Gott nicht versteht. Er wollte doch nur ein ganz normales, glückliches Leben führen. Er wollte Frieden mit seiner Familie, er wollte sorglos seinen Alltag bestreiten und sich an den kleinen Dingen freuen. Und er hat gedacht, wenn er gottgefällig lebt, wenn er da so alles macht, wie Gott das vorschreibt, dann wird ihm das Zeitlebens geschenkt werden. Aber diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Und Hiob leidet und er gibt Gott die Schuld dafür. Hiobs Gedanken sind geprägt von diesem Bild, von dem Gott, der wie ein Inquisitor nach der Schuld sucht, um Gericht zu halten. Immer diese Angst davor, was falsch zu machen. Wie soll man da ein normales Leben führen? Wie soll man sich da freuen? Kannst du die Menschen nicht einfach mal in Ruhe lassen? Das Leben ist doch so schon kurz genug. Wie vergänglich ist der Mensch? Wie kurz sind seine Jahre? Wie mühsam ist sein Leben. Und doch verlierst du ihn nicht aus den Augen und stellst ihn vor dein Gericht. So schau doch weg von ihm, damit er Ruhe hat und seines Lebens noch froh wird, wie ein Arbeiter am Feierabend. Nichts hat sich so entwickelt, wie gewünscht. Nichts funktioniert mehr. Es ist alles ein großer Mist und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Und Hiob wünscht sich den Tod, um endlich Ruhe zu haben. Genauso wie Hannes in Belgien, der am Ende des Films im Kreis seiner Freunde einschläft und vor dem Schicksal kapituliert hat. O Gott, versteck mich doch bei den Toten. Schließ mich für eine Weile dort ein. Aber im Unterschied zu Hannes ist Hiobs Todeswunsch eben nicht nur Kapitulation. Selbst wenn er sterben würde, seine Hoffnung bleibt bei dem einen Gott. Schließ mich für eine Weile dort ein, bis dein Zorn verflogen ist, aber setz dir eine Frist und dann denk wieder an mich. Weg von dem Gottesbild, welches uns einredet, dass Gott im Affekt handelt und immer nur der Richter ist. Hin zu dem Bild von Gott als dem fürsorglichen Schöpfer. Hiob weiß mehr und er hält an Gottes Gerechtigkeit fest, die über unser irdisches Leben hinausgeht. Und das ist keineswegs selbstverständlich für die damalige Zeit. Einen Auferstehungsglauben, so wie wir als Christen ihn kennen, den gab es zur Entstehungszeit des Hiob-Buches noch nicht so richtig. Aber hier in diesen Zeilen haben wir einen konkreten Hinweis darauf. Hiob bekommt die Hoffnung auf Erlösung und eine konkrete Ahnung von dem ewigen Gott und er bleibt im Gespräch mit ihm. Trotz allen Leides, trotz der Ausweglosigkeit, selbst als er der Todessehnsucht am nächsten ist, hört Hiob nicht auf, mit Gott zu reden. Und Hiob ist nicht zimperlich. Er wirft Gott alles vor die Füße, was ihm das Leben so bitter macht. Wie oft fällt mir das schon im Alltag schwer, mit Gott im Gespräch zu sein, wenn es mir gut geht. Und wenn ich dann vor Problemen stehe, dann bitte ich Gott schnell für eine Lösung. Gott, kannst du nicht, Gott, mach doch mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann ziehe ich mich enttäuscht zurück. Aber Hiob bleibt dran, auch ohne Antwort auf seine Fragen, auch ohne augenblickliche Heilung oder zumindest den Funken einer Verbesserung. Hiob hört nicht auf, Gott in den Ohren zu liegen. Ganze 58 Mal spricht Hiob direkt an im ganzen Buch. Die Freunde mit ihren guten Ratschlägen, nicht einmal. Aber Hiob bleibt dran, mit allen Vorwürfen konfrontiert er Gott, mit aller Not, mit aller Ratlosigkeit. Rede mit Gott nicht nur, wenn du einen Wunsch hast oder sich gerade ein Wunsch erfüllt hast und du dankbar bist, sondern pflege deine Beziehung zu Gott in allen Lebenslagen. In einer guten Beziehung kann man sich alles sagen, auch dein Unverständnis, deine Fragen, deine Anklage, all das kannst du Gott sagen. Und Hiob hat sich da richtig ausgekotzt. Vorwürfe, Unterstellung, Anklage. Weit weg von jeglicher theologischer Etikette. Und am Ende des Buches wird Gott Hiob nicht für seine unqualifizierten Gebete verurteilen. sondern er lobt ihn für seine Treue im Gebet, für das Festhalten an der Beziehung. Und dass Hiob dies tut und auch in Zukunft nicht lassen wird, das wird besonders im Vers 15 deutlich. Denn dann wirst du mich rufen und ich werde dir antworten. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Diese Überzeugung, mit der Hiob hier mit Gott redet, das beeindruckt mich ganz unheimlich. Wie gern hätte ich dieses Selbstverständnis, welches Hiob hier an den Tag legt. Wie vertraut Hiob hier mit Gott umgeht. Auf der einen Seite sehnt er sich nach dieser Beziehung, seiner eigenen Beziehung zu diesem Gott. Und auf der anderen Seite ist er auch überzeugt davon, dass sein Schöpfer sich genauso nach Beziehung zu ihm sehnt. Über alles Leid hinweg, über den irdischen Tod hinaus. Auch wenn die aktuelle Lebenslage unaushaltbar zu sein scheint oder auch ist, Gott wird sich nach mir sehnen, weil er mich geschaffen hat. Hiob hat hier eine ganz konkrete Ahnung von dem Gott, der nicht einfach vor Gericht stellt, sondern der Schuld vergeben möchte und uns bewahren will. Und mit diesem Gott macht Hiob in gewisser Weise einen Termin aus für die Zeit nach all dem Leid. Setz dir eine Frist und dann denke wieder an mich. Denn dann wirst du mich rufen und ich werde dir antworten. Hiob verabredet sich mit Gott für die Zeit, in der es möglich sein wird, ohne Vorbehalte und ohne die Trennung durch Schuld und Vergehen in der Gegenwart Gottes zu sein. Und auch wenn im Moment, als Hiob diese Worte spricht, eben alles dagegen zu sein scheint, liegt Hiobs Hoffnung genau darauf. Meine Wege siehst du auch dann noch. Aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, verschließt du. Wie in einem Beutel, meine Schuld löschst du für immer aus. Auch unser Leben wird nicht frei sein auf dieser Erde von Leid, von Schmerzen oder anderen Entwicklungen, die wir uns einfach nicht erklären können. Und wenn es dir aktuell geht, wie mir, dass dich das vielleicht nicht direkt betrifft, weil es dir einfach gut geht, so wirst du sicher auch deine Fragen haben und mitleiden, wenn du mit offenen Augen durch diese Welt gehst. Dann sehen wir das Leid, dann sehen wir Schmerzen. Und das ist das Wesen dieser Welt, in der wir aktuell leben. Sie ist nicht gemacht, um Leid zu vermeiden. Und das ist auch die einzige Antwort, die Hiob auf all seine Fragen bekommt. Aber Gott hat bewiesen, dass Hiob recht hatte. Gott hat Interesse an uns und er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gott hört unsere Klagen, er weiß um unser Unverständnis und er versteht unsere Frage nach dem Warum. Er versteht das mehr als jeder andere. Klaus-Günter Pache, Pastor in Bremen, hat das sinngemäß so ausgedrückt. So oft hat Gott dieses Warum gehört. Warum muss ich all das erleiden? Warum muss ich so krank sein? Warum gehen meine Geschäfte den Bach runter? Warum verliere ich den liebsten Menschen in meinem Leben? Warum habe ich das Gefühl, dass Gott mich verlassen hat? Unendliche Male hat Gott dieses Warum gehört und Gott hat sich zum Ziel gesetzt, das möchte ich nachempfinden können. Und deshalb ist Gott selbst als Mensch auf die Erde gekommen, um am Ende fragen zu müssen: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vertrauen wir darauf, dass Gottes Plan vollkommen ist. Er hat in Jesus Christus alles getan, um in Beziehung mit uns leben zu können, in alle Ewigkeit. So sehr sehnt sich Gott nach uns. Gott, du sehnst dich nach mir. Das betet Hiob. Mach das auch zu deinem Gebet. Wenn du dich allein fühlst, wenn du Momente hast, in denen dir die Hoffnung fehlt, egal ob es nur ein kurzer Moment der Einsamkeit ist, der dich traurig macht, oder ob du vielleicht die sprichwörtliche Hiobsbotschaft erhalten hast, die dich verzweifeln lässt, so wie Hannes. Dann bleib im Gespräch mit dem liebenden Vater und sprich dieses Gebet des Hiob nach. Darin liegt all unsere Hoffnung. Gott, du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Amen.